Hallo Clef. Na, schön dich zu sehen. Komm her. Komm her. Ach, setz dich zu mir. Ja, Platz. So ist brav. Ach, Clef, ist doch gut, dass ich dich hab. Obwohl du mir auch nicht raten kannst. Weißt du, Clef, keiner rät mehr. Soll ich auf das Angebot aus Bremen eingehen? Was ist besser? Sicherheit in Bescheidenheit oder doch größerer Wohlstand, aber dafür mit Risiko? Ach, Clef, aber was weißt du schon von Risiko, ne? Wo ich doch immer für dich sorge. Oder von Entscheidungen. Weißt du, als Mensch, da muss man sich dauerhaft entscheiden. Kaufe ich jetzt dieses oder jenes Waschmittel? Oder nehme ich den Regenschirm morgen mit? Oder lasse ich ihn zu Hause? Trinke ich das Glas Wein noch? Oder bleibe ich doch lieber nüchtern? Oder soll ich mich schon operieren lassen? Oder warte ich doch noch ein Stück ab? Das Leben ist voller Entscheidungen, aber davon hast du keine Ahnung. Du handelst einfach instinktiv. Wahrscheinlich kennst du noch nicht mehr das Wort Alternative. Clef, das ist manchmal wirklich schwierig. Wenn du zwei Wege vor dir siehst und du weißt nicht, wohin sie führen und du weißt auch nicht, welcher der bessere ist. Da fällt mir das Bild ein, was die Oma immer über ihrer Kommode hängen hatte. Da waren so zwei Wege drauf, ein breiterer und ein schmalerer. Und es war, glaube ich, irgendwie an die Bibel angelehnt. Und es ging sozusagen darum, dass man sich für den Weg mit Gott entscheiden soll. Aber ist Gott nun in Bremen oder ist er eher hier? Das weißt du auch nicht, ne? Ach, Clef, wenn man dich schon mal braucht. Aber ich glaube, die Oma meinte das auch mehr grundsätzlich, dieses mit Gott gehen. Weißt du, wenn man das tut, dann ist es letztlich vielleicht sogar egal, wo man ist, weil Gott ist dann immer bei einem. Die Oma, die hatte sich entschieden, Gott entscheiden zu lassen, sozusagen. Es kann eigentlich auch nicht das Schlechteste sein, oder Clef?
Dankeschön, Clef. Tja, da ist guter Rat teuer bei so vielen Dingen, die zu entscheiden sind. Vielleicht habt ihr sogar eine Sache selbst zu entscheiden, die jetzt gerade vorkam. Und da ist guter Rat schon mal teuer. Und du warst vielleicht sicher in einer Situation, wo du genau diese Redewendung auch so gebraucht hättest oder so nachvollziehen konntest. Und vielleicht ist es vielleicht gerade jetzt auch so, dass du so eine Entscheidung treffen musst, vielleicht sogar morgen, und hast jetzt die Einladung gesehen und denkst, prima, gehe ich hierher, weiß ich, was ich morgen machen muss. Brauchst einen Rat. Und weil wir hier in einem Gottesdienst sind, dann darfst du vielleicht auch gespannt sein, was Gott dir für einen Rat gibt. Aber warum ist das so? Warum brauchen wir ständig Rat? Also kriegen wir nichts selber auf die Reihe? Wir brauchen Rat in Situationen, wo wir nicht sicher sind, was wir tun sollen. Also wo wir die Wahl haben, wo wir die Alternative haben, wo wir uns entscheiden. Dann überlegen wir, was ist, wir wollen das wählen, was richtig ist. Wir wollen das wählen, was besser ist, was gut zu uns passt. Und es geht da nicht darum, an der Kuchentheke zu wählen, nehme ich jetzt das Stück Eierschecke oder das Stück Bienenstich. Auch da gibt's Leute, die fragen die Verkäuferin. Aber hier meine ich die Entscheidungen, die wirklich für mich persönlich eine Folge haben, die mein Leben beeinflussen, oftmals auch grundlegend beeinflussen. Und dann brauchen wir Rat in Dingen, wo wir gar nicht weiter wissen. Das sind meistens vielleicht technische Sachen. Also wo wir nicht mal einen Lösungsansatz haben, wo wir uns nicht mal entscheiden könnten. Wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Mir ist dazu zu Hause hier diese Holzschachtel in die Hände gefallen. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Und die hat keinen Hebel, keinen Schlüssel, keinen Haken dran. Aber die geht auf, das weiß ich. Ich war schon mal auf. Da gibt's irgendeinen Trick dabei. Nur ich finde die Bedienungsanleitung nicht mehr. Es könnte sein, dass die hier drin liegt. Jetzt spar dir den guten Rat, mir zu sagen, das ist der allerschlechteste Platz für eine Bedienungsanleitung. Ja, aber ihr könnt euch danach vielleicht gern mal dran versuchen. Ich habe es noch nicht wieder geschafft. Ja, wir brauchen Rat, weil wir nicht alles wissen, weil wir nicht alles können und weil wir auch nicht wissen, was in der Zukunft sein wird, was die Zeit bringt. Darum brauchen wir Rat. Und vielleicht merkt ihr auch, dass in eurem Leben immer oder dass es immer mehr wird, was wir entscheiden sollen und müssen, wo wir Rat brauchen. Das Leben scheint immer komplizierter zu werden. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der wir enorm viele Freiheiten und Möglichkeiten haben. In Klammern vielleicht manchmal auch zu viele. Das kann bis hin zu einem Entscheidungsstress führen. Wir haben ständig die Qual der Wahl. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten auch stark verändert. Ich kann mich erinnern, als Kind, als wir den ersten Fernseher hatten, ich weiß jetzt nicht, ob er ganz genauso aussah, aber ich weiß, wir hatten ein Programm, DDR1. Da war die Entscheidung, entweder du guckst oder du guckst nicht. Fernseher an oder Fernseher aus. Wenn du heute den Sendersuchlauf betätigst, hast du 300 Programme aus aller Welt und bis du dich entschieden hast, was du angucken möchtest, ist der Abend rum. Und wenn du dann mal gemerkt hast, dass du viel zu lange auf dem Sofa sitzt und vielleicht was für deine Fitness tun solltest und du möchtest dir neue Laufschuhe kaufen, dann gehst du in ein Geschäft, wo es das gibt und da gibt es 20 Anbieter, jeder hat 30 Modelle und 50 verschiedene Händler, die einen anderen Preis machen, den du vergleichen musst, damit du dich auch für deinen richtigen Schuh entscheidest, zum günstigsten Preis. Früher bist du ins Zentrum Warenhaus in Karl-Marx-Stadt gegangen. Da gab es einen Anbieter, der hatte vielleicht 2 Modelle. Ich nehme an, also alle, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen das Modell oben rechts. Das hatte bei uns im Sportunterricht eigentlich jeder an. Und noch dazu, die Schuhe, die kosteten überall im Land das Gleiche. Du musstest dich nicht entscheiden. Ja, und heute gibt es immer mehr Dinge, auch auf die wir angewiesen sind, wo wir Hilfe brauchen, die wir selbst nicht machen können. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause, das Internet fällt aus. Da kann man noch ein bisschen am Computer probieren und ein- und ausschalten, aber so richtig, woran es liegt, liegt es nur an meinem Gerät, liegt es an dem WLAN-Router, liegt es am Anbieter, kommt überhaupt was aus der Steckdose? Die meisten kennen sich damit nicht aus und man muss irgendwo anrufen und dann ist meistens niemand da oder man ist in der Warteschleife und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man machen soll. Man ist angewiesen auf andere. Das kommt zu der Entscheidung, zum Entscheidungsdruck noch dazu, dass wir in einer Abhängigkeit sind. Woher bekommt man dann guten Rat? Hast du jemanden, den du um Rat fragen kannst, um Rat bitten kannst? Der einfachste, oder es gibt Leute, die machen sich's einfach, ja, die nehmen einen Würfel, ja, gerade, oder eine Münze, und so nachdem entscheide ich mich dann, wie bei der Seitenwahl beim Fußball, oder du kannst deinen Hund fragen, einmal bellen ist ja, wenn er die Schnauze hält, ist es nein. Oder du fragst Professor Google, die wissen auch viel, oder Frau Dr. Alexa vielleicht, die kann Auskunft geben, aber du weißt nie, wer hinter diesem Rat wirklich steckt. Du kannst bei Google reingucken, du weißt aber nicht, wer hat denn jetzt diesen Rat gegeben? Ist da überhaupt, ich sag mal, befähigt dazu, diesen Rat zu geben oder nicht? Dann ist es gut, wenn man Beziehungen hat, wenn man Menschen kennt, wo ich weiß, da kann ich hingehen und kann den fragen. Also wenn du vielleicht ein Problem zum Beispiel mit deinem Auto hast, dann gehst du zu jemandem, der sich damit auskennt und fragst ihn. Also würde ich genauso machen. Oder du fragst jemand, der schon mal seine Erfahrung gemacht hat in der Sache, wo du einen Rat brauchst, oder der selbst schon mal entscheiden musste, oder du weißt einfach jemanden, der ganz viel über dein Problem oder über die Sache weiß. Und das machen übrigens alle. Das machen Regierungen von Ländern, das machen große Firmen, die haben ihre Fachleute oder die greifen auf Institute zurück, Experten, Wirtschaftsweise. Und die investieren da auch richtig Geld da rein, dass sie einen guten Rat bekommen. Und da trifft das Sprichwort zu, da ist der Rat wirklich teuer. Manchmal bekomme ich auch einen freundschaftlichen Rat. Manchmal sogar, wenn ich den, um den ich gar nicht gebeten habe. Das Entscheidende ist aber, der Rat oder der Ratschlag ist immer eine Empfehlung. Dem Rat kann ich glauben und vertrauen, aber ich muss das nicht machen. Und mancher Autofahrer hat es auch schon bereut, dass er dem Rat des Navigationssystems gefolgt ist und letztendlich in einem Waldstück oder im Hafenbecken gelandet ist. Guter Rat ist wichtig. Woher kommt da jetzt das Sprichwort, da ist guter Rat teuer? Das drückt ja ein Stück aus, dass den Wert eines guten Rates, aber auch, dass guter Rat oft selten ist und deswegen wertvoll ist. Es ist nicht damit gemeint, dass guter Rat viel Geld kostet. Ja, also guter Rat ist nicht wirklich teuer, guter Rat ist wertvoll. Und ob ein Rat wirklich ein guter Rat ist, erkennt man nicht am Preis, den man dafür bezahlt hat. Im Gegenteil, es kann sogar ein schlechter Rat sehr teuer sein oder kann mich teuer zu stehen kommen. Ein guter Rat hingegen kann hohe Kosten oder auch teuren Schaden vermeiden und das nicht nur finanziell, auch vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber auf wessen Rat hören wir jetzt? Auf wen kann ich mich denn verlassen? Ein Beispiel. Es war im Februar 2010, Olympische Winterspiele im kanadischen Vancouver. Disziplin als Schnelllauf, 10.000 Meter. Der Topfavorit, ein Niederländer, Sven Kramer, genannt Sven the Man. Der hatte 4 Jahre lang kein einziges Rennen verloren auf dieser Distanz, 10 Kilometer. Alles gewonnen. Er startet in der letzten Paarung und er liegt ganz klar auf Goldkurs. Und dann bei Kilometer 6,6 passiert es. Als Schnelllauf ist es so, dass man immer, also es gibt eine Innen- und eine Außenbahn, man läuft gegeneinander und man muss immer abwechselnd eine Runde innen, eine Runde außen laufen, sonst hat ja einer einen Vorteil. Und man musste immer wechseln und in Runde 18 hätte der Sven Kramer von der Innenbahn auf die Außenbahn wechseln müssen. Und er war auch auf dem Weg dorthin. Er wollte das auch tun, aber sein Trainer schickte ihn fälschlicherweise wieder auf die Innenbahn in der nächsten Kurve. Und im letzten Moment folgte er der Anweisung seines Trainers und fuhr auf der Innenbahn weiter. Aber endete das Rennen mit 4 Sekunden Vorsprung. Doch dem Jubel beim Überqueren der Ziellinie wich Sekunden später das blanke Entsetzen, als er an der Anzeigetafel sah, Disqualifikation, ausgeschieden. Dein Lauf zählt nicht. Die Zeit, die du gelaufen bist, zählt nicht. Wütend schleudert er seine Rennbrille fort und tritt mit dem Schlittschuh ins Eis und geht so halb auf seinen Trainer los. Nun nicht in Öffentlichkeit, konnte dem jetzt keiner runterhauen, aber man sah schon sehr, dass er sehr, sehr böse war. Aber weder sein Zorn, noch die bitteren Flüche, noch das Schuldeingeständnis des Trainers konnten die verlorene Goldmedaille wieder zurückholen. Schuld war natürlich der Trainer, an dem er auch kein gutes Haar ließ, dann an der Pressekonferenz. Aber einige Zeit später, als er seinen ganzen Zorn rausgelassen hatte, musste er doch resigniert eingestehen, Letztendlich bin ich selbst verantwortlich. Ich habe letztendlich die Spur gewählt. Und so liegt es an uns Menschen, die Schuld und für Fehler oft bei anderen zu suchen. Und sicherlich kannst du auch falsch beraten werden oder falsch beeinflusst werden. Aber die Entscheidungen in deinem Leben und die Entscheidung für dein Leben, die triffst du selbst mit allen Konsequenzen. 4 Jahre später, Olympische Spiele in Sotschi, hat er gewonnen, Goldmedaille. Und war auch derselbe Trainer noch da. Aber er hat sich danach von dem Trainer getrennt mit den Worten, es ist leichter zu vergeben, als zu vergessen. Er hat es nicht vergessen. Auf wessen Rat hörst du in deinem Leben? Vielleicht auf die Eltern oder den Lebenspartner? Hast du einen Freund, der alles besser weiß? Hörst du auf die Mehrheit, auf dein Vorbild, auf die Experten, auf den Trainer? Oder hörst du nur auf dich selbst und auf dein Bauchgefühl? Der Vorteil dabei ist, wenn du nur auf dich selbst hörst, dann ärgerst du dich nicht über andere, wenn du mal falsch entschieden hast. Ich möchte dir heute auch einen Rat geben, wenn du schon mal hier bist und vielleicht auch einen Rat möchtest. Gebe ich dir den Rat, einen freundschaftlichen Rat, den werde ich dir gleich sagen. Den meisten Rat brauchen wir in den entscheidenden Fragen unseres Lebens. Und wenn du gern auf den Rat eines Experten hörst, dann such den Rat bei dem, der das Leben geschaffen und gemacht hat und der es kennt von Anfang bis Ende. Wenn du an Evolution glaubst, dann ist dein Ratgeber der Zufall oder die natürliche Auslese. Okay, dann ist eben alles so, wie es ist. Wenn Gott dem Menschen das Leben gegeben und alles geschaffen hat, dann solltest du auch Rat bei ihm suchen. Ich weiß nicht, ob du gerade ratlos bist in irgendeiner Sache oder ob du ganz allgemein drüber nachdenkst, wie sich alles auf dieser Welt entwickelt und wie du dich verhalten sollst, welche Heizung du einbauen sollst oder alles, was gerade ganz aktuell ist. Aber da bei einer wichtigen Entscheidung jede Möglichkeit geprüft werden sollte, ist es gut, wenn du das in diesem Punkt auch so tust. Auch wir können Gott fragen. Seine Ratschläge stehen in der Bibel, Gottes Wort. Und sein guter Rat ist auch nicht teuer. Du musst ihn nicht einmal kaufen. Du kannst auch eine Bibel von uns geschenkt bekommen. Wenn du eine möchtest, kommst du dann hinterher zu mir und dann bekommst du eine. Die Bibel als Gebrauchsanweisung und Ratgeber für unser Leben. Und die Bibel empfiehlt sich selbst mit diesen Worten. Da steht, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig tauglich ist, vollständig ausgerüstet für jedes gute Werk. Und so gibt es viele Ratschläge in der Bibel für das Leben, die uns eigentlich ganz vernünftig und logisch erscheinen und die auch zu unserem Werteprinzip gehören. Also jetzt unabhängig, ob jemand weiß, dass das in der Bibel steht oder vielleicht an Gott glaubt, dass vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Das sind doch alles schöne Ratschläge für das Leben, für das Miteinander. Dagegen möchte ich euch einen Rat lesen von Menschen, stammt aus dem Titel der 90er Jahre. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Du musst gemein sein in dieser Welt. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen, kriegst einen Arschtritt als Dankeschön. Beurteile selbst, welcher Rat der bessere ist. Stell dir vor, was, wenn diesen Rat alle Menschen befolgen? Niemand hilft, niemand spendet, niemand nimmt sich Zeit, jeder denkt an sich, jeder betrügt. Ist das Leben dann nicht nur ein Kampf? Ist das der Sinn deines Lebens? Ist das erstrebenswert? Und wer wird Gewinner und wer wird Verlierer sein? Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Da kommt auch jemand zu Jesus und fragt ihn um Rat. Markus 10, Abvers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Und als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ein Mensch bittet Jesus um Rat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und wir haben gelesen, dass er auch sonst in seinem Leben auf Gottes Ratschläge gehört hat. Und es scheint ganz gut gewesen zu sein, denn es geht ihm in seinem Leben auch scheinbar nicht schlecht. Aber wie das so ist, wenn man reich ist und merkt, Geld allein macht nicht glücklich, Reichtum ist vergänglich. Dieser Mann, der fragt nach ewigem Leben, das heißt nicht nur Absicherung fürs Leben, sondern Absicherung für den Todesfall. Hier ging es also nicht nur um eine Entscheidung für Erfolg, Glück und ein gelingendes Leben. Hier ging es um die Frage nach dem Sinn, nach dem Leben, nach dem Tod. Und dass man in den Himmel kommt. Es ist interessant, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, die möchten, dass sie in den Himmel kommen. Oder sie gehen sogar davon aus. Ein Kollege von mir ist vor 2 Jahren während der Corona-Welle auch daran gestorben. Und im Dienst- und E-Mail-Verkehr las man dann dazu mehrere Beiträge. Und auch darin die Formulierungen, er ist an einem besseren Ort. Und wir werden uns wiedersehen. Und jetzt geht's ihm gut. Und ich dachte mir, von diesen Menschen, die eigentlich nicht an Gott glauben, da muss doch eine Ahnung und eine Hoffnung oder der Wunsch da sein, dass da noch mehr ist nach diesem Leben. Und der Mann hier, der will sicher sein, wie komme ich in den Himmel? Und dann erhält dieser Mann eine Checkliste. Jesus zählt genau diese Dinge auf, die als gute Ratschläge in der Bibel stehen. Jesus zählt einige Gebote auf, hier das 5., 6., 7., 8. und 4. Zu dem letzteren, weil gerade die ganze Familie da sind und die Kinder. Also das 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist kein Gebot für die Kinder bis 18 Jahren. Das gilt für alle, die Vater und Mutter haben. Also auch für die Großen. Und der Mann, der ist der Meinung, dass er ein guter Mensch ist. Genau das hat er alles gemacht. Er war so ein guter Mensch, ein umgänglicher, verträglicher. Er hat all das Gute auch gemacht und auch sich um andere gekümmert. Und doch fehlt ihm etwas, sagt ihm Jesus. Geh, verkauf alles, was du hast. Deinen ganzen Krempel, deine ganzen Sachen, alles, wofür du dein Leben lang gearbeitet hast. Gib das ab. Du brauchst es nicht mehr. Gib das Geld denen, die es brauchen, und folge mir nach. Das war sicherlich nicht der Rat, den der Mann hören wollte. Alles verkaufen, woran er jahrelang gearbeitet hat und was ihm lieb und teuer und wichtig war, die Sicherheiten aufgeben, seinen Status aufgeben, das war zu viel verlangt. Er befolgt den Rat Jesu nicht. Das ist es ihm nicht wert. Aber ehrlich, wenn du die Möglichkeit bekommst, ewiges Leben zu haben, sagen wir, es gibt ein Medikament gegen das Altern, würdest du nicht alles, alles, was du hast, dafür geben, weil du weißt, wenn du stirbst, ist sowieso alles futsch. Du kannst nichts mitnehmen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und du würdest zu Recht sagen, ist dumm von dem reichen Mann. Der hat dann vielleicht noch 20 Jahre gelebt, vielleicht auch weniger, und dann hat er nichts mehr gehabt von seinem ganzen Vermögen. Das Angebot steht. Das Angebot steht noch. Aber bei der Frage, wie man in den Himmel kommt, geht es nicht um Gebote oder gute Taten. Es geht nicht um die Erfüllung von Gesetzen und Regeln. Es geht auch nicht darum, alles zu verkaufen, was du hast. Jesus möchte, dass du ihm vertraust. Tu, was ich dir sage, sagt Jesus, vertraue mir und folge mir. Es geht also darum, Jesus ans Steuerrad meines Lebens zu lassen, was ich so fest im Griff halte. Es klingt vielleicht auch danach, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Aber du kannst selbst urteilen, ob die Menschen, die du kennst, die an Jesus glauben, ob die wirklich an Kontrollverlust leiden. Du kannst das Leben nach dem Tod nicht kontrollieren. Da musst du schon auf Gott vertrauen. Und die Antwort auf die Frage nach dem wahren Leben ist Jesus, Gottes Sohn. An Gott glauben viele, aber der Weg zu Gott, steht in der Bibel, ist Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Der Tod und das Ende eines Menschenlebens ist die Strafe dafür, was zwischen Mensch und Gott steht. Das hat Gott so festgelegt. Das ist eine Schuld, die jeder Mensch hat. Aber Jesus ist für diese Schuld am Kreuz gestorben. Und er wurde bestraft. Aber er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und er bietet dir das Leben an, wenn du daran glaubst und dir Schuld vergeben lässt. Dann schenkt er dir ewiges Leben. Das ist das Thema von nächster Woche. Nächste Woche ist Ostern. Alle haben Feiertage, haben frei. Wenige denken vielleicht, warum? Ostern, die Einladung an dich, nächsten Sonntag, 10 Uhr, Ostergottesdienst. Hier werden wir genau darüber sprechen. Kannst du gleich den Stuhl besetzen, deine Jacke hängen lassen. Da hast du einen Platz nächsten Sonntag. Aber vielleicht geht es dir wie dem jungen Mann, der Jesus fragte. Das ist nicht der Rat, den ich hören wollte. Aber ich gebe dir heute diesen Rat. Probier es aus. Vertrau Jesus dein Leben an. Es kostet nichts. Und wenn du ein Mensch bist, der misstrauisch wird, wenn es etwas geschenkt gibt oder etwas gar zu billig ist, dann ist es okay. Dann lies Bewertungen, Kritiken, Erfahrungsberichte, hol dir Rückmeldungen ein von einem, den du kennst, der das mit dem Vertrauen auf Gott und Jesus ausprobiert hat und lebt. Und dann entscheide. Ich kenne keinen einzigen, der gesagt hat, es war mein allergrößter Fehler, auf den Rat Gottes zu vertrauen und zu hören. Hör auf den guten Rat, Gott zu suchen und an Jesus zu glauben. Jesus möchte von dir nicht, dass du alles verkaufst, was du hast. Geh nur diesen ersten Schritt und vertraue ihm und dann wirst du sehen. Und Jesus drängt dir seinen Rat nicht auf. Er empfiehlt ihn, er bietet ihn an. Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Die Verantwortung für dein Leben hast du selbst, nicht die anderen. Der Trainer von Sven Kramer, dem Eisschnellläufer, hat die Goldmedaille nicht verloren, sondern der Sportler. Und jemand hat mal dazu etwas geschrieben. Er hat das Beispiel geschildert. Er kommt nach der Arbeit nach Hause, biegt mit seinem Auto in seine Siedlung ein und erschrickt, überall steht die blaue Papiertonne auf dem Fußweg. Dabei war er sich sicher, die wird erst nächste Woche geholt. Geht schnell nach Hause, guckt nach, ja, wird erst nächste Woche geholt. Aber einer hat sich geirrt, hat die Tonne rausgestellt, die anderen haben es gesehen und haben ihm gleich getan, ohne es zu prüfen. Nur weil es alle machen, muss es noch lange nicht richtig sein. Und es kann sein, dass alle Menschen um dich herum dir sagen, also Gott und Jesus, das ist Quatsch. Das hat sich jemand ausgedacht, das ist ein Geschäftsmodell der Kirche oder eine seelische Krücke, dass der Mensch hat, was hat, woran er sich halten kann, dass er vielleicht auch keine Angst hat vorm Tod. Wenn du vor Gott stehst, zählt dieser Rat der anderen nichts mehr. Keine Ausreden oder Schuldzuweisungen. Und auch wenn es ein anderer war, der dich auf den falschen Weg geschickt hat, verloren hast das Rennen du selbst. Die Verantwortung deines Lebens mit allen Folgen liegt bei dir selbst. Na, mein Cliff. Ja, also das Bild von der Oma über der Kommode mit dem schmalen und dem breiten Weg, das soll doch sagen, dass man sich irgendwie für Gott entscheiden soll. Oma hat entschieden, Gott entscheiden zu lassen, sozusagen. Ist doch eigentlich nicht das Schlechteste, oder? Was meinst du, Clef?